dafür, dass du Elohim Selichot bist und dass wir dir begegnen dürfen, dass du ein Gott bist voller Barmherzigkeit und Erbarmen, voller Versöhnung und Vergebung. Und ich bitte dich, dass wir einmal mehr begreifen, was das auch für uns bedeutet. Danke für diesen Gottesdienst und danke, dass du mitten unter uns bist, Herr. Amen. Elohim Selichot. Wer von euch kann eigentlich Hebräisch? Hätte ja sein können. Ja? Mein, ihr habt ja schon euer ganzes Leben lang Zeit, das zu lernen. So. Hätte ja sein können, dass ihr das in der Zwischenzeit geübt habt irgendwo. Selichot. Versöhnung, Vergebung. Wir haben einen Gott, der voller Versöhnung und Vergebung ist. Und das ist so ganz anders, als wir Menschen sind, weil wir Menschen sind oft nicht voller Versöhnung und Vergebung, sondern wir sind eher so auf der anderen Seite von diesem Pol, also von dieser Kugel. Wenn man mal so an die Weltkugel ganz kurz denkt, mit zwei Polen, ne, Nord und Süd, auf welchem leben die Pinguine? Auf dem Süden. Dann sind die Eisbären auf dem anderen. Okay, also so weit wie die Pole auseinander sind, so sind wir eigentlich von Gott weg, weil wir voller Sünde sind. Das ist ein Wort, das ist ein bisschen aus der Mode geraten, abgesehen von Verkehrssünder oder so, da kennt man das noch vielleicht. Aber ansonsten sind wir von der Versöhnung, von dem, wer Gott ist und wie Gott ist, extrem weit entfernt. Aber Gott ist anders. Gott hat das schon in seinem Namen, Elohim Selichot, der Gott der Versöhnung, Gott der Vergebung. Wir lesen das zum Beispiel in Nehemia 9, da heißt es, du bist ein Gott, der vergibt, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und voll beständiger Liebe. Du hast sie nicht verlassen und dann geht es um das Volk. Also der Nehemia betet, wendet sich vertrauensvoll an Gott und immer wieder begegnet uns das im Alten Testament, dass wenn ein Mensch betet, dass er immer noch von der Geschichte herkommt. Wir hatten das ja schon auch mit den Gottesnamen. So am Anfang war der Gottesname ganz klar Elohim, so der Gott aller Götter, der Übergott, so der Allerhöchste, der Allermächtigste. Und je mehr Gott mit Menschen unterwegs ist, also Menschen mit Gott, entdecken sie noch andere Seiten an Gott. Und dann bekommt er plötzlich noch andere Namen wie Jahwe, ich bin der, wo du bist, oder ich bin da, wo du bist, dieser schwierig zu übersetzende Name Gottes. Und verschiedene andere Namen bis hin eben jetzt zu Elohim Selichot, der Gott der Versöhnung, der Gott, der vergibt. Weil Gott so ist und weil das Volk Israel ihn so immer wieder erlebt hat und ihm so begegnet ist. Ein Gott, gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn, voll beständiger Liebe. Kurze Erinnerung, wir sind geschaffen als Ebenbilder Gottes. Also dürfen wir Gott ja auch in dem widerspiegeln, oder? Also langsam zum Zorn, voll beständiger Liebe. Ich ermutige euch, deswegen ist es so schön, heute Abend mal zu feiern, das auch Gott immer wieder hinzulegen und zu sagen, Herr, ich bin so ganz anders als du. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht, auch in meiner Schuld, in meiner Sünde, auch in meinem Versagen, in dem, wo ich dich nicht widerspiegle, da, wo ich nicht Ebenbild bin, da, wo ich nicht langsam bin zum Zorn und da, wo ich nicht voll beständiger Liebe bin, da, wo ich nicht gnädig und barmherzig bin. Und der Nehemia betet das und betet das auch dann wieder in dem Zusammenhang eben mit dem, wo das Volk herkommt, nämlich von der Sklaverei von Ägypten. Und das ist das, wo die über den barmherzigen Gott reden oder so mit ihm im Gespräch sind, im Alten Testament immer wieder drauf zurückkommen, nämlich, dass Gott sein Volk errettet hat aus der Sklaverei. Dass Gott sein Volk da rausgeholt hat aus Ägypten und sie durch die Wüste geführt hat mit dieser Strafrunde von 40 Jahren nochmal extra und sie dann in das verheißene Land gebracht hat. Wir haben einen Gott, der vergibt. Und das wird dann nochmal ganz deutlich, die Waldraut hat es eben schon gesagt, bei dem, was Jesus für uns tut. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, wir lesen das unter anderem in Lukas 23, da betet er und sagt, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Wie oft würde ich gerne so denken wie Jesus, gell? Ich denke oft, die wissen doch ganz genau, was sie machen. Aber Jesus hat einen ganz anderen Blick auf die Menschen und sagt, die wissen gar nicht, was sie da tun. Und ich erahne was davon, dass es vielleicht heute manchmal ganz häufig genauso ist. Dass wenn wir in Sünde fallen, klingt jetzt sehr, sehr kirchenfromm, aber ist so, ne? Also wenn wir in Sünde fallen, dass wir manchmal gar nicht wissen, was wir da tun. Sondern es hat was mit unserer Natur zu tun, weil wir Sünder sind. Und deswegen tun wir Dinge, die Gott missfallen, weil die aus unserer Wurzelsünde rauskommen. So, wir hatten das schon mal mit Hamatologie, könnt ihr euch erinnern, Lehre von der Sünde und so, die Wurzelsünde, die Tatsünde und so. Und häufig tun wir Dinge, da wissen wir gar nicht, warum wir die tun oder wo das jetzt plötzlich herkommt. Aber im Prinzip hat das einfach was mit dem zu tun, was aus unserem Herzen rauskommt. Jesus sagt, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieses Vergeben fällt dem Vater nicht schwer. Weil der Vater nicht nur Elohim Selichot ist, der Gott der Versöhnung, sondern auch die Liebe in Person ist. Das lesen wir im ersten Johannesbrief. Gott ist die Liebe oder Gott ist Liebe. Und zwar diese Agape-Liebe, diese sich selbst aufopfernde Liebe. Was ja gerade da passiert in dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, nämlich dass Gott die Sünde, das Versagen, alle Schuld, aber auch allen Schmerz, alles Leid, alle Krankheit, alle Not, alles Elend auf sich nimmt, stellvertretend. Und dadurch der Mensch ganz neu in die Gegenwart Gottes gerückt wird. Also nicht wie diese zwei Pole ewig weit weg von Gott, sondern die treffen sich. Dieser ewig gnädige, treue, barmherzige Gott auf den sündigen Menschen. In dem Moment, wo Jesus sagt, Vater, vergib ihnen. Und dieses Vater, vergib ihnen ist für Gott keine Überforderung. Ein Rabbi hat mal gesagt, Gott ist Gott. Und zwar sagt Gott so sinngemäß, ich bin Gott, bevor der Mensch sündigt und ich bin Gott, nachdem der Mensch gesündigt hat. Also wir können daran, dass Gott Gott ist, in all diesen schillernden Wesenszügen, die er in sich hat, können wir nichts ändern durch unsere Sünde. Wer sind denn wir? Wir sind nur Menschen. So. Und unsere Sünde macht aus Gott ja nicht irgendwie jemand anderes als der er ist und die Art und Weise, wie er ist. Gott ist immer noch langsam zum Zorn, voll Gnade und Barmherzigkeit und Treue und Güte und Liebe. Und deswegen ist es so wertvoll zu wissen, dass da, wo Jesus am Kreuz stirbt, er nicht sagt, so Vater, jetzt vergelte ihnen, sondern sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in dem Moment, wo Jesus seinen letzten Atemzug macht, Gott dieses Gebet quasi erhört und sagt, ich habe ihnen vergeben. Es ist vollbracht. Es ist erledigt. Es ist getan. Und 3 Tage später steht Jesus wieder auf und macht deutlich, dass Gott wirklich die Macht hat. Über alles, auch über unsere Sünde, über den Tod, über alles. In Epheser 1 lesen wir, seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Am Kreuz wird nochmal ganz neu deutlich und wirklich klar, wer Gott ist, dieser Elohim Selichot, der Gott der Versöhnung, der Gott der Vergebung, der sich danach sehnt, den Menschen zu retten, auch aus der Sklaverei. So, Sklaverei, was hält dich gefangen? Wo bist du versklavt? An die Sünde vielleicht. An destruktive Dinge, die dein Leben einschränken, die dich niedermachen, die dich kaputt machen. Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich wünsche dir das, dass du das erlebst, dass das Wahrheit ist. Dass Jesus die Wahrheit ist, aber auch, dass es Wahrheit ist, dass er in dein Leben hineinkommt und dass er dich, so wie damals Gott als der Barmherzige sein Volk rausgerissen hat aus der Sklaverei in Ägypten, dich rausreißt aus dem, was dich gefangen hält, was dich einschnürt. Das sind manchmal auch Denkstrukturen oder Handlungsweisen, die wir uns so angeeignet, angewöhnt haben, wo wir aber darauf hoffen und vertrauen dürfen, dass Gott größer ist. Und dass er uns Freiheit schenken kann davon. Der Daniel, ähnlich wie der Nehemia, betet. In Daniel 9 heißt es, O Herr, wir und unsere Könige, Fürsten und Vorfahren müssen uns schämen, weil wir gegen dich gesündigt haben. Doch du, unser Herr und Gott, hast uns immer wieder verziehen. Du hattest selbst dann noch Erbarmen mit uns, wenn wir nichts mehr mit dir zu tun haben wollten. Wir haben nicht mehr das getan, was du, der Herr, unser Gott, uns befohlen hast. Ich mache uns Mut dazu, dass wir so ähnlich mit dem Daniel mitbeten. Dass wir uns nicht immer nur versuchen, selbst zu rechtfertigen vor Gott und zu sagen, ja, ich kann ja auch nichts dafür, meine Eltern, die haben oder so, oder wer auch immer ist schuld und so, sondern dass wir zu Gott kommen und sagen, Herr, die Menschen, die über mich irgendwie Macht haben, Könige, Fürsten, Vorfahren, Mama, Papa, wer auch immer alles, wir müssen uns schämen, weil wir, nicht nur die, sondern wir, also auch ich, weil wir gegen dich gesündigt haben. Wodurch kommt Sündenerkenntnis? Sündenerkenntnis kommt durch Gottes Erkenntnis. Also wenn ich begreife, wer und wie Gott ist, in all seiner Heiligkeit, in seiner Größe, in seiner Reinheit, in seiner Sündlosigkeit. Und wenn ich mich dann als Spiegel ihm gegenüberstelle, dann stelle ich fest, oh hoppla, ich bin so ganz anders als Gott. Deswegen ist es wichtig, nicht nur immer in seinem Leben als erstes nach Sünde zu suchen, sondern nach Gott zu suchen. Weil da, wo ich Gott suche, wird er mich aufmerksam machen auf die Dinge, durch seinen Geist, der in uns lebt, der uns in alle Wahrheit führt, wo wir so ganz anders sind als er. Wo wir eben keine weiße Weste haben, sondern wo wir gesündigt haben. Unsere Vorfahren und wir. Doch du, unser Herr und Gott, hast uns immer wieder verziehen. Du hattest selbst dann noch Erbarmen mit uns, wenn wir nichts mehr mit dir zu tun haben wollten. Und das ist so dieser tiefste Inbegriff letztlich von Elohim Selichot, also von dem Gott, der sich wirklich sehnt nach Versöhnung, nach Vergebung. Und das kommt dann nochmal ganz deutlich zum Ausdruck in 2. Mose. Also Exodus, ne, so, das ist das, wo das Volk Israel dann schon unterwegs ist in der Wüste. Und Mose gerade auf dem Berg war und von Gott die 10 Gebote bekommen hat. Und dann kommt er runter vom Berg und muss feststellen, in der Zeit, wo er da oben war, haben die alles Gold, was sie irgendwie gehabt haben, zusammengekratzt und haben sich einen Kalb gemacht. Manche sagen, wahrscheinlich wollten sie einen Stier machen, haben es aber nicht ganz hingekriegt. Es ist dann ein Kalb geworden, weil Stier war das, was sie gekannt haben. Sie kamen aus Ägypten. Und in Ägypten gab es alle möglichen Gottesbilder, unter anderem auch Stiere und so. Und dann sind sie unterwegs und machen sich so ein kleines Abbild von dem, was sie kennen aus Ägypten. Und machen ein Kalb. Und tanzen da drumherum und verehren das und so, als wäre es ihr Gott. Und darüber ist Gott mega sauer und Mose auch, sodass der erstmal diese Steintafeln zerdonnert und dann wieder auf den Berg muss. Und mit Gott reden muss und gucken, dass er irgendwie für sein Volk wieder einsteht, damit Gott es nicht gleich vernichtet und so. Und dann lesen wir in 2. Mose 34, der Herr befahl Mose, haue dir 2 Steintafeln wie die ersten. Genau, Mose musste die nämlich jetzt selber machen, nachdem er die kaputt gemacht hat. Ne? So, vorher hat er sie von Gott gekriegt, jetzt muss er sie selber machen. Danach werde ich auf diese Tafeln die gleichen Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln gestanden haben, die du zerschmettert hast. Süß, ne? Dass er ihm das immer, du hast die übrigens zerschmettert, ne? Mach dich bereit, morgen früh auf den Sinai zu steigen und mir dort auf dem Gipfel des Berges zu begegnen. Niemand, darf dich begleiten und keiner darf den Berg betreten. Nicht einmal die Schaf-, Ziegen- und Rinderherden dürfen in der Nähe des Berges weiden. Also meißelte Mose 2 Steintafeln zurecht, wie die beiden ersten. Dem Befehl des Herrn gemäß stieg er früh am nächsten Morgen auf den Berg, die beiden Steintafeln in den Händen. Dann kam der Herr